Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent und Familienvater Talky Talk.
Yeah, yeah, yeah. Eine neue Folge Beats und Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Ich grüße euch, liebe Leute. Mein Name ist The Breed und wir quatschen heute ein bisschen mit einem Gast aus Berlin/Amsterdam. Warum, wie, was genau, erklärt er uns gleich. Sein Name ist Talky Talk. Die meisten von euch sollten den Namen gehört haben und auch im Wesentlichen auch schon mal Musik von ihm gehört haben. Er hat mit Leuten gearbeitet wie KZ, Döll, Audio 88, Yassin, Lugatti, Morten. Und er ist vor allen Dingen die Hälfte des fulminanten Pop-Duos T9, zusammen mit dem wunderbaren DOS, und hat auch diverse Instrumentalplatten oder Instrumental-Releases gemacht. Er ist sozusagen ein umtriebiger Producer und ich freue mich, dass du da bist. Talky, guten Morgen, wie geht's dir?
Guten Morgen, mir geht's gut. Ich habe ein bisschen nicht so viel geschlafen, weil mein Sohn mitten in der Nacht aufgewacht ist und irgendeinen Horrortraum hatte und ich es beruhigen musste. Es hat mir auf jeden Fall 2 Stunden heute meines Schlafes geraubt, aber sonst geht's mir echt gut, ja doch.
Da sind wir ja schon 2. Ich hatte heute Nacht tatsächlich, hier war das Gewitter des Grauens, also unfassbar krasses Gewitter. Ich bin nachts um 2 aufgewacht und es war einfach so laut, dass ich auch kurz mal gucken musste aufgrund dieser ganzen Hochwasserscheiße. Die war so, ich bin dann so nachts um 3 so in Unterhose kurz aus dem Fenster geguckt, nur so, um zu wissen, okay, der Garten ist noch nicht komplett unter Wasser. Es ist alles okay. Ja, lass uns mal einsteigen. Gleich die Leute wissen oder wissen vielleicht nicht. Du hast vor kurzem, ich weiß gar nicht wann, ganz genau, wie lange ist das jetzt her, hast du ein Producer-Album?
Vor einem Monat
hast du ein Producer-Album mit dem wunderbaren Titel Der Coach released, das heißt Produzentenalbum. Du hast verschiedene Deutsch-Rapper zusammengeführt auf den Tracks. Bevor wir da im Detail drüber reden, weil ich mir vorstellen kann, dass es ein unfassbarer Pain in the Ass ist, mit so vielen Rappern, die miteinander zu koordinieren und alle Egos gleichzeitig auszubalancieren. Ich glaube, das ist ein Riesenspaß. Darüber wollen wir gleich nochmal reden. Aber bevor wir darüber reden, einmal kurz, was ist denn dein Lieblingsproduzentenalbum? Also hörst du Produzentenalben? Oder was hat dich extrem geprägt vielleicht oder vielleicht auch gar nicht?
Also spontan fällt mir halt ein, irgendwie Prince Among Thieves fand ich damals ziemlich krass.
Das war Prince Paul, ne?
Ja, genau. Und Soul Assassins fand ich ziemlich krass.
DJ Max, ja.
Obwohl das eigentlich ja nicht nur von einem Produzenten produziert ist, wenn ich mich jetzt...
Doch, Soul Assassins ist doch alles DJ Max.
Nee, ich glaube, ein paar Dinger sind zum Beispiel auch von Alchemist dann produziert.
Ach so, na gut, okay.
Sowas, ne? Ja. Aber es ist so ein Camp-mäßig, naja. Ja, aber ich wollte mal sowas ein bisschen off-mäßiges raussuchen, weißt du? Also nicht so diese klassischen Dinger. Aber Soul Assassins würde ich schon ganz weit oben, würde ich sagen. Ja. Vielleicht sogar Soul Assassins 2.
Ja. Und aus dem deutschen Bereich, fällt dir da überhaupt was ein?
Ja, ich glaube, den also klar, DJ Desio, diese
erste Platte war schon... Art of War, schon, genau. Aber gut, das waren ja gar keine Deutschen drauf. Oder zumindest kein deutschsprachiger Hip-Hop, glaube ich, oder? War das nicht fast alles Amis?
Ja, war es so? Ja, ich war...
Dächte schon, aber bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher.
Ja, Deutsch, also ja, ich glaube, das war es schon fast. Oder vielleicht, oder obwohl Rheumarkie war auch krass.
Ja, Rheumarkie gab es, genau. Ich hab auch im...
Was ist denn dein? Was ist dein,
ja, ich habe im Zuge der Vorbereitung auch kurz mal nachgedacht. Und es gab tatsächlich ein Produzentenalbum, was auch, ich vermute mal, für eine ganz lange Zeit das erfolgreichste Deutsch-Rap-Produzentenalbum war. Und zwar das Plattenpapst-Album. Da sind ja tatsächlich Karrieren gebreakt worden. Also King of Rap von Kool Savas. Ja, also das hat im Prinzip seine Karriere gebreakt. Dann, was waren da noch drauf? Da waren auf jeden Fall einige Songs, die man dann auch so noch kannte. Also Tiefler und Shalil waren da drauf. Ja. Dann gab es dieses Ding von, wie hieß denn, der Song hieß Kaiserschnitt und war mit Spontan, der dann aber leider irgendwie auch so ein bisschen dann seine Karriere, aber hat dann nicht so die Fahrt aufgenommen. Kreuzfeld Jakob waren, glaube ich, drauf.
Stimmt, das war krass.
Das war auf jeden Fall so ein Album und witziger Fact davon ist, glaube ich, dass es damals schon den DJ Khaled-Move quasi gemacht wurde, weil DJ Plattenpapst auf diesem Album, glaube ich, so gut wie gar nichts produziert hat, sondern das alles Roy Bardi produziert hat von Headrush. Damals. Headrush, für die Leute, die nicht Bescheid wissen, Headrush waren so auch, die damals, glaube ich, so viel, auch so auf Klasse 95 Sachen, also so dann die Cora E und Stieber Twins und so und erste MC René Album und so, also schon sehr lange dabei.
Und Oli Banjo hat er auch viel gemacht, glaube ich. Ne?
Genau, Oli Banjo hat er komplett die ersten Alben, glaube ich, produziert. Genau. Ich weiß gar nicht, was der eigentlich heute noch macht. Ob der noch Rap-Beats macht oder ob der mit was ganz anderes macht. Ob der, weiß ich gar nicht. In den 90ern hat man ja noch richtig viel Geld verdient.
Aber Frage ist eigentlich, was ist mit DJ Plattenpapst?
Ja, DJ, der hatte doch dann, glaube ich, noch mal irgendein Album rausgebracht. Dann hat der, glaube ich, so... ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich glaube, der macht nicht mehr so viel. Aber das war damals schon auch hartes Marketing eigentlich. Also so, wir stellen den DJ nach vorne, weil dann haben wir irgendwie, weißt du so, dann können wir das vermarkten. Aber wenn du in die Credits guckst, dann steht der, glaube ich, überall mit drin. Aber eigentlich hat das, glaube ich, alles Roy Bardi produziert. Aber ich will nichts Falsches sagen, aber so geht's.
Ist denn nicht eigentlich DJ Tomic so in die gleiche...
DJ Tomic, stimmt. Der hat
mit auf diesen Wagen aufgesprungen?
Ja,
nee,
den haben wir völlig vergessen.
So kommerzieller so?
Stimmt, den haben wir völlig vergessen. Der hat, glaube ich, das erfolgreichste. Ich weiß nicht, wie erfolgreich sein Album war, aber er hat auf jeden Fall die erfolgreichsten Deutschrap-Producer-Singles gemacht für einen ganz langen Zeitraum. Heutzutage gibt es natürlich ganz viele Producer-Sachen und das funktioniert auch wieder ganz anders. Ich glaube, das hat eine Zeit
Fun
lang...
Fact, sorry, ich muss kurz reingrätschen.
Immer
Fun
gerne.
Fact, DJ Tomic, ich habe die Visitenkarte von DJ Tomic, weil wir, also T9, Doss und ich, wir waren auf so einem Festival in Dortmund und da mussten wir so ein Interview geben und DJ Tomic war auch in diesem Container und dann war, also er saß eigentlich auf dieser Couch, wo diese Interviews geführt wurden und dann mussten wir aber dieses Interview führen und er musste dann sozusagen von dieser Couch runter und hat aber die ganze Zeit bei diesem Interview zugehört. Und also Doss musst du dir vorstellen, so mit Birkenstocks ausgestattet und so. Und ich glaube, das Interview ging um Fashion oder irgendwie sowas. Das war super absurd. Und am Ende von diesem Interview kam Tomic auf mich zu und meinte, ihr seid coole Jungs, hier ist meine Visitenkarte.
Ja, der ist auf jeden Fall jetzt hart auf so Bodypumper.
Ja,
Stuff.
Ich habe auch so ein Foto gesehen von dem.
Der ist auf jeden Fall krass am Pumpen und so. Ich hatte letztens auch eine lustige DJ Tomic-Geschichte, aber ich will kein DJ Tomic-Bashing machen, deswegen erzähle ich es dir.
Das ist ja gar kein Bashing, das war einfach nur, funny.
Nein, aber ich sag mal so, ich glaube, da sind auch die besten Zeiten vielleicht vorbei. Aber man weiß es nicht.
Aber nee. Aber nein, das stimmt nicht, weil er hat erzählt. Ah, das kann ich jetzt nicht erzählen. Okay. Obwohl, scheiß drauf, ich mach's doch. Er hat erzählt, er arbeitet an einer neuen Platte und er hat Drake auf dem Album, also von daher.
Oh.
Ich glaube, da kommt nochmal was.
Das weiß ich nicht. Ich würde das bezweifeln. Aber vielleicht, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch Wurst. Was wollte ich sagen? Genau, also auf jeden Fall gab es war es auf jeden Fall so DJ Tomic hatte da auf jeden Fall den größten Moment, auch wenn das sozusagen zu einer Zeit passiert ist, wo man immer noch, glaube ich, für den Mainstream das noch total cool war, dass Ami-Rapper da drauf waren. Das war noch so, oh wow, das ist ein Ami, der hat ein Ami und das ist so der richtige Rap. Das ist ja ein Schwarzer und wow und so. Das war auch noch die Zeit, wo so Reptile und so in Deutschland funktioniert hat und Nana the Darkman und so. Also wo man so als deutscher Sauerkraut fressender Vollmusiktrottel im Prinzip gesagt hat, so, ah, Rap, das muss so ein Schwarzer machen, dann ist das cool, so muss das sein. Und da hat man ja aus Deutschland auch ganz viele englischsprachige Acts noch rausgebracht und die auch in Deutschland viel besser funktioniert haben. Also, ne, Nana the Darkman, auch dieses ganze Tony Kutura Camp damals, was da irgendwie drumherum, das war, glaube ich, Nana the Darkman, genau, ja. Was gab's da noch? Dann gab's noch so ganz corny Papa Bär.
Oh ja.
Papa Bär erinnern. Cherish the love we had.
Oh, das ist, we sorry, das passt kein Rap mehr eigentlich.
Ja, da, aber das, ja. Du, wobei heutzutage ist das alles, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Corniness rausnimmt, ist das teilweise gar nicht so weit weg, was da heute passiert. Also
ja,
so
ja, stimmt,
Sänger
stimmt
mit,
ja, ja, ja,
mit okay. Irgendwie.
Es darf alles Rap sein.
So, es darf alles, so heutzutage wäre das wahrscheinlich total okay gewesen. Und dann gab es aber auch so viele Underground-Gruppen, die damals auch, glaube ich, krass gut Vorschüsse kassiert haben. Also zum Beispiel Walkin' Large, die super Ono, fand ich, Reachin' for My People. Kennst du dieses?
Dieses erste Album von DJ Ara.
Auch ja, Überproducer. Übelst krass.
Das erste Walkin' Large Album ist so krass, Alter. Das ist so krass.
Der
DJ Ara hat ja später dann dieses Neongelb und sowas produziert auch, ne?
Von
Havasch, glaube ich. Ne?
Ah ja, okay, krass. Krass. Ja.
Zu DJ Tomic sagen, eigentlich der schönste Moment, oder einer der schönsten Momente in Deutschrap ist doch, wo Lil' Kim sagt, gib's mir richtig ganz, egal wo. Wo sie ihr so gesagt haben, dieses ganz musst du so aussprechen wie ganz, weißt du? Dann funktioniert das schon.
Ganz egal wo. Ah, ja, großartig. Aber ich wollte eine These in den Raum werfen, und zwar, ich glaube, dass Produzentenalben eigentlich immer zum Scheitern verurteilt gewesen sind. Heutzutage nicht mehr, aber eine ganze Zeit lang. Und es war ja auch eine ganze Zeit lang so, dass eigentlich keine mehr rauskamen. Weil ich das, glaube ich, wahnsinnig schwierig finde, diese Fanbases dann abzuholen. Ne? Also wenn du jetzt quasi sagst, du packst random, in Anführungsstrichen, Rapper auf Beats, dann fehlt, um dann loszugehen, als ich, als Kunde, als Fan loszugehen und mir eine Platte zu kaufen, sprich 15, 16 Euro, 30 Mark oder was auch immer die gekostet haben, auszugeben. Ich glaube, das ist relativ schwierig, weil du es quasi so eine Kompromissplatte ist. Und du bist als Konsument ja immer Fan eines Künstlers. Und die allerwenigsten waren Fans, schon gar nicht der Mainstream, waren Fans von Produzenten, weil das für die so ein abstraktes, den haben die gar nicht wahrgenommen, so. Die Musik kommt im Prinzip, hat der Artist, also der Rapper hat ja alles gemacht da drauf, so. Der hat die Drums gespielt, der hat so, das ist so, ist ja die allgemeine Reaktion. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte teilweise und die mich fragen, was ich mache, und ich sage, ich bin Musikproduzent, dann wissen die nicht so genau, was das jetzt ist, so. So, ne? Also, und ich glaube, dass das immer sozusagen schwierig gewesen ist, weil du nie ein komplettes Album gekriegt hast und immer die Hälfte der Rap-Acts wahrscheinlich darauf scheiße fandest. Und ich glaube, deswegen hat es auch am Anfang dieser Deutsch-Rap-Szene so gut noch funktioniert, weil sozusagen da Deutsch-Rap einfach sowas Neues war, dass man das generell geil fand und sich noch gar nicht so Präferenzen ausgebildet hatten, sondern man einfach dann so die Jugend da so reingetaucht ist und gesagt hat, oh geil, da kriegt man ja wie so ein Sampler, wie so ein Bravo-Hits, so the best of all und Hauptsache neuer Shit, Hauptsache neue Leute entdecken. Und ich glaube, das hat sich dann, als es dann irgendwann so im Mainstream angekommen ist, hat sich das dann irgendwann so geändert, dass die Leute einfach Alben gekauft haben. Und ich glaube, wenn dann sowas funktioniert hat, dann eher, wenn man das so in einem Camp gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel jetzt als, gab so ein paar Rap-Labels, Deutschrap, die dann so Hausproduzenten hatten und dann sowas in der Richtung gemacht haben, so ein bisschen mal. Aber es hat ganze Zeit lang irgendwie nie so richtig funktioniert. Und die Beispiele, die du genannt hast, nämlich zum Beispiel Prince P, ich glaube, Prince P rappt ja erstmal selber da auch drauf.
Nicht zu verwechseln mit Prince P.
Nein, nicht Prince P. Prince Paul. So, sorry.
Aber mir ist übrigens noch ein richtig geiles Album jetzt gerade eingefallen, wo ich drüber nachgedacht habe. Pete Rock Soul Survivor war auch super krass, fand ich damals.
Ja, super krass. Ja, klar.
Und weißt du, ich kann das so gar nicht so richtig so beurteilen, weil ich immer schon der Produzenten-Nerd war eigentlich im Grunde genommen, weißt du? Daher kannte ich diese ganzen Produzenten und habe immer in den Credits geguckt, wer was produziert hat und so, weil mich das halt schon immer interessiert hat, so, weißt du? Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu diesem Appeal.
Nee, es geht gar nicht darum. Es geht ja tatsächlich eher darum, um kommerziellen Erfolg, ne? Und das hat ja immer was, also der kommerzielle Erfolg ist ja das, was dann nachher dazu führt, dass auch Platten bekannt werden oder dass Platten überhaupt gemacht werden und Produzenten überhaupt anfangen und sagen, okay, ich mache jetzt mir die Arbeit eines Produzentenalbums, wenn du halt weißt, dass es am Ende nicht, und die Plattenfirma sagt, ja, aber nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil, das wird sich nicht verkaufen. Und zum Beispiel dieses Prince Among Thieves, ne, von Prince Paul, nicht Prince P, warum auch immer. Ich glaube, der hat ja auch selber drauf gerappt viel und bei, oder? Bin ich mir, ist das,
ich ab und zu, aber nicht wirklich viel. Ich meine, Prince Paul hat ja die ganzen Sachen für De La Soul auch früher produziert, weißt du? Und dadurch ist er irgendwie auch bekannt geworden, glaube ich. Und da hat er ja auch Hit-Alben gemacht, so. Und dadurch hat er, glaube ich, einfach auch die Kohle bekommen, um diese Platte zu machen, so. Und dann hat er sich ja total undergroundige Leute da eigentlich raufgeholt.
Mhm. Was halt ein Album ist, was immer so vergessen wird, wenn man über Produzentenalben redet, aber das erfolgreichste Produzentenalbum / ich rappe auch selber drauf, ist The Chronic 2001, ja, von Dr. Dre. Weil da sind ja die Hälfte der Songs ist ja gar nicht drauf. Das Witzige ist, das ist mir als Jugendlicher gar nicht aufgefallen. Ich habe so gedacht, ja, das ist das neue Dre-Album und mir war auch klar, dass er das produziert hat und so, aber das war eigentlich ein Produzentenalbum oder alle seine Alben sind ja so, ne, auf denen er dann ab und zu mal selber rappt. Das waren halt immer die Singles, deswegen hat man das Gefühl gehabt, das wäre das ganze Album so, aber da sind ja Songs drauf, da rappt der gar nicht. So, und da hat er nur produziert. Und das, finde ich zum Beispiel, ist eines der besten Produzentenalben, weil es einfach so viele Hits hat und so trotzdem den stringenten Faden schafft. Und ich glaube, das ist halt das, warum es dann auch gar nicht so wahrgenommen wird, weil man nicht das Gefühl hat, dass man ständig so random neue Acts und neue Ansätze musikalisch geliefert kriegt, sondern weil man so einen stringenten Faden hat und eigentlich die Hauptperson wirklich der Produzent ist und das Camp auch das Camp ist, mit dem er sonst arbeitet und alle sozusagen sich, und du musst halt, wenn du es schaffst als Produzent, die Rapper so im Zaum zu halten, dass du ihnen quasi sagst, das ist die Idee des Albums und es geht nicht darum, dass du jetzt einen geilen Song machst. Ich glaube, das war so die Blaupause für damals, um ein erfolgreiches Produzentenalbum zu machen. Ich glaube, heute ist es ganz anders, weil durch Streaming im Prinzip die Notwendigkeit eines Tonträgers, das Kaufen eines Albums, das Vollmachen von 12 Songs erstmal zusammenzukriegen mit jeweils vielleicht irgendwie noch 2 Rappern, das sind ja 24 Acts, die du im besten Fall, wahrscheinlich sind es sogar eher mehr, zusammenbringen musst. Das, und dann musst du es irgendwie verkaufen und erst dann können die Leute überhaupt sich diesen einen Song, den du vielleicht nur machen willst, überhaupt anhören. Und heutzutage kannst du einfach raushauen, Single machen, boom. So, und dann kannst du es in ein Album kompilieren, aber du musst quasi dieses ich mache ein Album, ich habe einen stringenten Faden, das muss man also eigentlich gar nicht mehr machen. Wie war das bei deinem Album? Hast du da probiert, so einen stringenten Faden zu haben? Oder hast du wirklich gesagt, nee, das ist eher für mich die Visitenkarte, die musikalische, die ich dann DJ Tomic geben kann, um im Bild zu bleiben.
Nee, also, weißt, also das Ding ist ja, ich habe es ja absichtlich gar nicht Album genannt, sondern ich habe es Tape genannt, weißt du? Um mir da selber so ein bisschen so diesen Druck rauszunehmen, so dieses eine große Produzentenalbum jetzt zu machen, weißt du? Darauf hatte ich überhaupt keinen Bock. Ja. Ich wollte eigentlich
Songs machen.
Irgendwie, ja, es ist so eine Mischung, weißt du? Es ist eigentlich so, ich wollte eigentlich einen Ort haben, also Tape nimmt so einfach so ein bisschen den Druck raus, weißt du? Und Tape muss irgendwie nicht so viel können. Am Endeffekt habe ich trotzdem jetzt so viel da reingesteckt, dass es wie ein Album ist. Das ist jetzt kein Tape, sondern es ist schon eigentlich ein Album. Aber so, ich habe es andersrum aufgezogen. Und es ging mir auch irgendwie darum, also bei einem Tape oder bei einem Mixtape oder wie auch immer man das nennt, kann man halt auch, oder ich wollte einfach einen Ort haben, wo ich auch so bestimmte Festplattenleichen rauftun kann. Also wie so eine Art Lost Tape, ja, weil ich einfach immer so viel rumliegen habe an Songs, die es dann nicht auf das Album von dem und dem Rapper geschafft haben. Und die liegen aber alle rum und die müssen irgendwie raus. Und die einfach so rauszuhauen, wäre auch irgendwie ein bisschen zu schade. Oder so auf Soundcloud oder so, das feiere ich irgendwie alles nicht. Also entweder raushauen oder nicht raushauen, ja. So, weißt du? Und deswegen, also das Tape ist so einerseits der Entsafter meiner Festplatte, so, dass ich so ein paar Dinger da so raufpacken kann. Und dann habe ich natürlich angefangen, okay, das reicht natürlich dann auch meinen Ansprüchen gleichzeitig nicht irgendwie, weißt du? Und dann habe ich natürlich explizit angefangen, bestimmte Songs für dieses Album zu produzieren, um noch eine Facette zu zeigen oder ja, und es ging ja dann auch irgendwie um Konstellationen, dann passt der vielleicht mit dem und das ist ja krass, okay, jetzt habe ich irgendwie 6 fröhlichere Songs, jetzt brauche ich auf jeden Fall, das ist nicht mein Sound, ich brauche jetzt noch diese eine düstere Abrissbirne, dann muss ich die noch machen und so und dann hat sich das irgendwie so, ja, hat sich das dann irgendwie so geformt, also als die Idee dann stand, dass ich mein eigenes Tape mache, dann sind plötzlich kamen plötzlich die Ideen und die Konstellationen und dann hat sich das alles so aufeinander aufgebaut. Aber der Grundstein sind teilweise Songs, die einfach so übrig geblieben sind, so, weißt du? Und auch hier war es wieder, also die ganze Idee ist ja auch ein bisschen von meinem Freund Suf Daddy initiiert worden, der mir gesagt hat, ey, du produzierst immer für andere Leute. Weißt du, bist immer auf dem Album, auf dem Album, auf dem Album und die Leute bestimmen, was geil ist und was die nehmen wollen und du bist mehr so der Hiwi oder der Dienstleister, so, weißt du. Mach doch mal einfach mal was für dich, so was, wo du im Vordergrund stehst und du die Leute, mit denen, für die du eh schon die ganze Zeit irgendwie arbeitest, dass die mal was für dich machen. So.
War das schwierig? War das schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass sie das auch tun? Also,
nee, gar nicht. Nee, weil eigentlich ein Großteil der Leute, die da draußen sind, mit denen arbeite ich eh schon länger zusammen. Und viele von diesen Rappern sind ja auch so, werfen irgendwelche Handtücher auf irgendwelche Beats, weißt du? Handtuch des Todes heißt es dann immer, ja? Und dann, der Beat darf nirgendwo anders hin und dann passiert aber 4 Jahre nichts oder was weiß ich. Ja, und dann denkst du so, ja, okay, du hast jetzt den krassen
Beat rausgepickt. Das ist doch so ein DOS-Ding, oder?
DOS überhaupt nicht. Nee. Nee, DOS
aber die Formulierung Handtuch des Todes.
Die Formulierung, ja. Nee, die Formulierung kommt von meinem Freund Yasin auf jeden Fall. Aber Shoutouts an ihn, also er ist da gar nicht, jetzt nicht so als Verbrecher dargestellt. Nee, aber es gibt aus allen möglichen, also das macht nicht nur er, das machen ganz viele Leute, ja. dass die Handtücher werfen und sagen, den muss ich haben, der darf auf keinen Fall jemand, und dann schickst du den Beat oder gibst den mit oder was weiß ich, und dann passiert jahrelang nichts und dann wird der älter und ja, ich muss noch unbedingt was drauf machen, aber ab und zu passiert ja dann auch irgendwie wieder was, ne? Es ist halt auch, du kannst es wahrscheinlich von dir selber auch, kennst klar. Diese Geschichten auch. Ja. Also ich glaube, der Beat auf dem Dendemann-Album, den hatte er, lass mich nicht lügen, aber ich würde sagen, den hatte er 4 Jahre oder sowas schon.
Und du hast dann, hast du dann noch dran geglaubt?
Der Beat war damals schon 4 Jahre alt, würde ich sagen.
Also. Hast du zwischendurch dann noch dran geglaubt, dass er da drauf kommt? So? Oder hast du den eigentlich schon so als, okay, ja gut, ey, wird nix?
Ja, also das muss man immer so, weißt du, ich bezeichne das immer so als dieses Angelsystem, dass man so die ganzen Angeln irgendwo auswirft. Und dann irgendwann beißt jemand an oder wie so Samen, wie so Pflänzchen, weißt du? Man schmeißt den Samen dahin, man schmeißt den Samen dahin, man schmeißt den Samen dahin und vielleicht kommt eine Pflanze raus und vielleicht verschwindet der auch, dieser eine Samen, weißt du? Und
lass mal kurz, sag mir mal, welcher Song ist denn das gewesen? Der war auf dem letzten Dendemann-Album oder was? Auf dem?
Ja, genau.
Welcher Song war das?
Wo ich weg bin, heißt der.
Ah, ach krass. Wusste ich gar nicht, dass du da drauf gewesen bist. Das ist ja schon.
Das ist ja das nächste Ding, weißt du? Das ist ja das nächste
ich an
Ding.
Darüber können wir auch gerne reden. Anmod, habe ich das nicht mal, habe ich ihn nicht mal erwähnt.
Ja, oh gut.
Okay, aber genau. Dann, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, der lag quasi, der ist sozusagen 8 Jahre alt gewesen, bevor er rausgekommen ist.
Würde ich jetzt mal so sagen, ja.
Ich finde das, ich habe auch so Sachen gehabt, wo das dann passiert ist. Das, Ich finde das dann immer sehr schwierig, weil man selber mittlerweile so einen Soundfortschritt für sich gefühlt, ja, dann immer gemacht hat, dass man das Gefühl hat, nee, das ist jetzt eigentlich schlecht für mich, weil jetzt alle denken, dass meine Beats immer noch so klingen wie vor 8 Jahren. Aber manchmal ist es auch so, dass wenn ein Beat gut ist, dann besteht er auch so den Test of Time sozusagen. Mhm, ja. Und dann sind es nur so Kleinigkeiten. Was ich schwierig finde, ist, wenn dann jemand irgendwie dann tatsächlich auf die MP3 rappt, die du ihm irgendwie vor 8 Jahren so völlig übersteuert und weißt du gar nicht, was rübergeschickt hast.
Ganz schlimm,
wenn du dann aber irgendwie wenigstens noch die Möglichkeit hast zu sagen, ah, okay, cool, ich mache nochmal einen neuen Mix. Dann ist immer die zweite Frage, wie krass ist dann derjenige auch fest schon demo-locked auf den Sound? Und dann änderst du irgendwas und dann ist das alles nicht mehr so schwammig und klingt irgendwie geil und du findest es voll geil und hat Punch und Druck und dann sagt er, ja, aber das klingt jetzt nicht mehr wie das Demo. So. Und dann, das finde ich dann immer ganz schwierig, weil du dann so, okay, soll ich es jetzt absichtlich scheiße lassen? Aber, oder schlechter lassen? Aber das ist, mittlerweile habe ich da nicht mehr so ein großes Problem damit, aber wahrscheinlich auch, weil die Lernkurve irgendwann nicht mehr ganz so steil steigt, weißt du? Also ich glaube, so vor 10 Jahren zu vor 7 Jahren so, ne, weil war die Lernkurve oder der Sound der Beats war viel steiler als jetzt vielleicht in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 5 Jahren bei mir passiert ist, so wo man dann irgendwann sagt, man ist an so einem Level von Sound und dann ist es eher nur noch, dass man sich sicherlich musikalisch entwickelt, aber zumindest diese Basics so vom grundsätzlichen Soundmix, meine Masterkette, was habe ich da drauf, da ändert sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel.
Ja, also ich glaube, bei dem Beat war das einfach so, weißt du, ich habe den damals mit der MPC gemacht und der war einfach, es ist einfach so ein Sample, glaube ich, und ein Drumloop und noch ein Synthi so ungefähr. Weißt du, das ist wahrscheinlich der billigste Beat, den ich jemals gemacht habe. So. Aber der klingt halt wie so eine Art, ja, wie so ein roher Rock Marcy-mäßiger Beat, sag ich mal, weißt du? Und der fand ich, hat auf diesem Album eigentlich ganz gut so, hat ganz gut da so raufgepasst eigentlich. Mhm. Weil der irgendwie so nochmal einen ganz anderen Vibe reingebracht hat als die anderen Songs, weißt du? Das ist ja hauptsächlich von den Krauts auch produziert. Mhm. Und die teilweise auch so poppigere Nummern und sowas. Und der war so einfach so raw Rap-mäßig so. Und man hat den Beat auch nicht wirklich jetzt angehört, dass er so alt ist, finde ich, sondern der hätte jetzt auch aus dem letzten Jahr irgendwie von irgendeiner Rock Marcy-Platte mäßig sein können. Also ich will jetzt nicht den eigenen Beat da so hoch jubeln, aber der war einfach, es war so ein Klassiker.
Das ist ja genau der Punkt, warum dann so ein Beat auch sozusagen 8 Jahre lang irgendwo rumstauben kann und halt nichts davon verliert, weil, ne, das will man ja, man will ja zeitlose Sachen schaffen. So, ich finde auch in letzter Zeit für mich, finde ich das auch immer viel spannender, etwas zu schaffen, was gar nicht so zeitgeistig ist, wobei ich auch zeitgeistige Sachen ganz cool und super finde, aber tatsächlich hört man den Sachen dann nicht in 3 Jahren, aber so spätestens in 10, 15 Jahren wirst du sofort verorten können und dann hat man ganz schnell so ein, wenn es dann schon so 25 Jahre her ist, hat es dann wieder so einen Revival-Charakter, dann ist es so, ah cool, guck mal so wie damals, aber es gibt halt auch Sachen, die sind einfach so zeitlos, ja, und die kannst du irgendwie immer hören und das finde ich eigentlich auch spannend, wenn man das auch bei Beats schafft, nur natürlich wollen viele auch immer den, gerade wenn man in dieser sag mal Beatmaker-Dienstleister Hiwi-Abteilung ist, wie du das vorhin so genannt hast, muss man ja auch irgendwie sich zeitgeistig bewegen. Du bist da jemand, der vom Sound her keine Berührungsängste hat, ja, du bist nicht der Rucksack-Fanatiker, gleichzeitig aber auch mit einer großen, ich sag mal, wahrscheinlich Liebe und Verständnis für diese Art von Sound trotzdem, ja. Also, aber bist auch offen für neue Sounds und aktuelle Sachen. Auch wenn ich mir zum Beispiel die T9 Sachen anhöre, da gibt es halt Momente, die sind sehr rucksackig, sag ich mal, manchmal. Aber es gibt halt Sachen, die sind auch super futuristisch. Das ist ja auch super spannend dabei sozusagen, wenn man so in diesen beiden Welten unterwegs ist und dann probiert, die irgendwie miteinander zu kombinieren. Ist das was du bewusst machst oder ist es eher so?
Also es ist, die Antwort ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich versuche eigentlich nur das zu machen, was ich selber gerne hören will oder höre, weißt du? Also, und dann, also, weißt du, zum Beispiel jetzt Döll und ich jetzt, wir beide, wir feiern beide so diesen Griselda-Sound irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig feiern wir Gunner, weißt du? Ja. Also es ist irgendwie so beides. Und ich muss mich nicht entscheiden, so. Weißt du? Ich habe auch keinen Bock, mich zu entscheiden. Und wenn ich Bock habe, dann mixe ich das alles irgendwie durcheinander. Und ich habe auch keinen Bock, so in so komische Schubladen immer gesteckt zu werden. Weißt du, ich bin dieser. Es hieß auch ganz lange Zeit hieß es immer so, ja, das ist doch der Typ von Audio 88 und Jessin, der macht diese Rumpelbeats. So, weißt du, was ich meine? Das ist auch cool und so, aber das habe ich dann schon ganz lange gar nicht mehr so richtig gemacht. Klar mache ich das auch ab und zu mal einfach, weil es geil ist, weil es Bock bringt, so. Aber es ist nicht so, dass das jetzt so mein Sound wäre und ich den immer fahre und immer machen muss, so, weißt du, überhaupt nicht, so. Und ich will auch irgendwie, am liebsten würde ich natürlich gerne irgendwie was Eigenes machen, was natürlich gar nicht geht, weißt du, weil alles irgendwie schon gemacht ist und man sich ja auch irgendwie in einem Kosmos befindet, so, weißt du, und im Endeffekt kochen wir alle mit dem gleichen Wasser und dem gleichen Salz, so ungefähr. Weißt du?
Ja, schönes Bild. Ja, ist tatsächlich so, dass ich finde es für mich zum Beispiel so, dass ich die größte Herausforderung, ich glaube, ich habe das auch schon ab und zu mal gesagt, die größte Herausforderung, wenn man so lange professionell Musik macht, sage ich jetzt mal, also wenn man tatsächlich dann auch muss, ja, weil das professionell bedeutet, du verdienst damit dein Geld und das bedeutet, du musst dann auch was machen, außer du bist halt, keine Ahnung, hast so große Hits, dass du nichts mehr machen musst. Aber das ist in Deutschland eher schwierig, mit deutschen Sachen zumindest. Da ist, finde ich, die größte Herausforderung, dass man immer in diesem Spielmodus bleibt. Ja? Also, dass man immer Spaß daran hat. Und ich glaube, da ist einfach ganz immanent, dass du natürlich nicht Spaß dabei hast, immer das Gleiche zu tun und dass du immer wieder Neues oder auch wieder in Altbekanntes zurückgehen solltest, willst, um einfach so ein bisschen, naja, die Suppe warm zu halten, so, ne? Also sie muss immer, sie darf nicht heiß sein, aber sie muss immer irgendwie so, dass sie in Bewegung bleibt und so eine gewisse grundlegende kinetische Energie in thermische Energie umgewandelt wird. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum man sich dann auch als Produzent im besten Fall probiert, in verschiedenen Genres, selbst wenn es dann gar nicht dazu führt, dass man da tatsächlich was released auf dieser, mit den Sachen, ja, aber der Motor bleibt in Bewegung, die Suppe bleibt warm. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, warum man oder warum ich auch oft dann sage, oh, jetzt mache ich irgendwie den rumpeligsten Oldschool-Beat, weil ich das gerade fühle und dann mache ich irgendwie die modernste Trap-Nummer, die irgendwie geht und probiere alle aktuellen Klischees da reinzupacken, so, ja. Und dann führt es aber dazu, dass wenn ich das tue, natürlich, dass ich ja immer auf meine Art mache. Also das heißt, ich kann die Klischees zwar übernehmen, aber ich werde, also mit Klischees meine ich jetzt die Techniken, ja, aber ich werde natürlich meinen eigenen musikalischen Input da reinbringen. Das heißt, den Akkord, den ich dann benutze und runterpitche, der wird immer irgendwie aus meiner musikalischen Sozialisation kommen und deswegen entsteht damit auch was Neues. Und ich finde gerade Sachen total spannend, wenn, ich sag mal, diese Rucksack-Generation, die man so abschätzig manchmal nennt, wenn diese Rucksack-Generation sich wirklich drauf einlässt und moderne Sachen produziert, also als die Produzentengeneration, ja, wenn sich ein Jake One oder wie auch immer, wenn die sich quasi hinsetzen und sagen, okay, ich mache jetzt auch was Modernes, aber ich mache das mit meinem Approach da dran, mit diesem Oldschool-Approach, weil dann entsteht was total cool, neu, spannend, für mich viel zugänglicher ist, als jetzt so der reine, ganz moderne Sound. Und dann wird es irgendwie was Spannendes, Neues und klingt nicht so, das klingt dann nie so generisch, in Anführungsstrichen, wie der moderne Kram, der sozusagen sich nur in dieser Blase bewegt. Und ich glaube, dadurch passiert immer Entwicklung.
Safe, ich bin da voll mit dir, gehe da voll mit dir mit. Die Sache, also eine Sache dazu, ich kann immer Beats gar nicht nachmachen, weißt du? Manche Leute sagen mir auch so, ey, kannst du mal einen Beat so in die und die Richtung machen? Und ich habe das Gefühl, ich bin technisch, also die Hälfte von mir ist technisch nicht gut genug, das so nachzubauen, weißt du? Es gibt halt Leute, die super krasse Techniker sind und die so alles irgendwie können, einfach so vom technischen Ansatz. Und dann gleichzeitig steht mir irgendwie meine eigene Kreativität im Wege, dass ich das gar nicht so machen kann, einfach von mir aus, weißt du, von meinem eigenen.
Nicht machen willst, vor allen Dingen.
Nicht machen will irgendwie, aber also selbst wenn ich es versuche, kriege ich es irgendwie nicht hin. So, das Beiten habe ich noch nie so richtig hinbekommen, sage ich mal, weißt du. Und die andere Sache ist, wie ich versuche auch diese Suppe frisch zu halten, ist, dass ich immer wieder versuche, mich zu häuten und mir von der MPC 2000 XL bin ich dann auf die 1000er gegangen. Dann habe ich mir die Maschinen geholt. Dann habe ich erst so mit Sony Acid angefangen. Dann habe ich irgendwann.
Bist du auch so ein Sony Acid-Typ wie Frank Sinatra, der immer noch auf seinem 386er läuft?
Nee, also lange nicht mehr. Lange nicht mehr.
Und dann, was ist dein Setup jetzt? Mit was arbeitest du jetzt?
Genau, dann bin ich zu Logic gegangen und jetzt bin ich bei Ableton, so, weißt du? Ja. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, man muss so alle immer mal wieder wechseln, so alle oder sich irgendwas Neues trauen oder dann, ich habe immer gesampelt und so. Und dann habe ich angefangen, okay, selber irgendwelche Sachen einzuspielen oder jetzt singe ich voll viele Sachen ein und bearbeite das dann so, dass man das gar nicht mehr hört, dass es gesungen ist oder so, sondern dass es wie so ein Synthi klingt oder wie eine Gitarre oder sowas. Und ich habe so ein MIDI-Mikrofon, Doubler heißt das, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ein MIDI-Mikrofon, erklär mal.
Ja, naja, das ist einfach ganz normal, sieht aus wie so ein SM58, sag ich mal, und dann hast du aber ein MIDI-Kabel, steckst du da rein und steckst es in deinen Rechner und dann kannst du damit Chords singen
wie singst denn du einen Chord? Hast du tibetanische Obertöne?
Nein, das macht dieses Programm halt. Musst du dir mal angucken. Das ist ziemlich crazy. Also
du singst den Grundton und es baut sozusagen dann den Akkord. Genau. Okay, verstehe.
Du sagst dann, okay, ich möchte jetzt in F-Moll irgendwas singen. Oder es erkennt auch, was du singst, theoretisch. Mhm. Und dann kannst du da nicht nur einzelne MIDI-Lines singen, sondern du kannst halt auch dann sagen, okay, ich möchte, dass du mir Chords daraus machst und so. Und weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten. Heute kannst du irgendwie Audio to MIDI machen oder irgendwelches und dir irgendwelche Chords rausholen aus irgendwelchen Samples oder kannst die Sachen so krass pitchen und hast Instrumente, wo du halt im Key bleiben kannst oder Keyboards, wo du im Key bleiben kannst. Also selbst Leute wie ich, die nicht so krasse Klavierspieler sind oder krasses Verständnis haben von Musiktheorie und so. Also jeder, ich will eigentlich sagen, jeder kann mittlerweile irgendwie sehr, sehr viel machen. Und da muss man sich irgendwie immer so challengen und immer so neue Sachen für sich entdecken. Und dann, was ich auch mache, ist, dass ich super viele Beats mit anderen Leuten zusammen mache. Weißt du? Und das habe ich früher nie gemacht. Ich habe so, und es war auch gut so, dass ich das früher nie gemacht habe. Ich habe ganz lange für mich, ganz alleine Mucke gemacht und habe da auch so meinen eigenen Stil, würde ich sagen, entwickelt oder mein eigenes Handwerk, was mein eigenes ist, irgendwie entwickelt. Und dann bin ich irgendwann, habe ich gemerkt, okay, ich probiere das mal aus. Genau, mit Suf Daddy, ne? Das war der Anfang eigentlich mit Carpet Patrol, ne? Da habe ich das zum ersten Mal, er hat das da, glaube ich, auch zum ersten Mal irgendwie gemacht und oder warte mal, war das vor Betty Ford Boys? Nee, war Betty Ford Boys davor? Ich weiß gar nicht genau. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das so, weißt du, wir haben da irgendwie zu zweit und so ein bisschen so geöffnet. So zum ersten Mal so, okay, wir machen das jetzt. Wie machen wir das? Aber es gibt ja nur eine Maus und wie machen wir das jetzt? Und so, weißt du, der eine ist jetzt Co-Pilot und der andere ist Pilot. Wie wechselt man das jetzt? Wer darf jetzt wann ran und wie was machen und so, ne? Und das ist eigentlich auch voll voll humbling, sag ich mal, wenn mir jetzt kein besseres Wort einfällt, aber man muss sich selber, sag ich mal, zurückschrauben und muss sagen, ja, okay, ich bin jetzt nicht mehr so wichtig, so, der andere ist genauso wichtig und dann einigt man sich irgendwie auf irgendwas, weißt du? Und diese das eigene Ego verschwindet da so schön und man lässt irgendwie Platz und der andere geht an seinen eigenen Rechner und benutzt die eigenen Tools oder was weiß ich, weißt du? Und ich arbeite auch voll viel mit so jungen Produzenten einfach zusammen, so, und das ist einfach geil, weißt du? Ich kann was von denen lernen, die können was von mir lernen und zusammen machen wir wahrscheinlich einen besseren Beat als, oder weiß nicht, ob auf jeden Fall, aber oft kommen dann irgendwelche weirden Sachen dabei raus, weißt du? Weil im besten Fall bist du natürlich zu zweit oder zu dritt sogar stärker, als wenn du nur alleine bist, weißt du?
Ja, also es hat immer so eine Vibe-Frage, ja? Also wenn du merkst, du bist auf demselben Vibe mit dem anderen, du hast sozusagen irgendwie dasselbe Ziel, dann macht es unfassbar viel Spaß, weil es einfach alles viel schneller geht. Alles ist gerade diesen Moment, wo du gesagt hast, oh, ich bin jetzt nicht mehr, bin jetzt nur der Co-Pilot, finde ich total super, wenn ich irgendwie sozusagen nicht dieses ganze Handwerk machen muss, sondern wirklich in die eigentliche, ich nenne es mal frühere Produzentenrolle, ja, aus den 80ern zurückfallen kann und sozusagen in meinem Stuhl sitze und nur so darüber nachdenke, was ich jetzt als nächstes für einen Sound da drinnen gerne hätte und dann einfach nur so sage, ja, wir brauchen jetzt so ein schwebendes Pad da oben drüber. Hast du da was da gerade? Und dann so, ja, das klingt gut. Mach mal ein bisschen, weißt du? Das hat was total Cooles, weil das so, was ist halt so ein anderes Mindset, ne? Du bist halt nicht die ganze Zeit noch beschäftigt mit Kuppeln und Gas geben, sondern du lenkst nur noch so, ne? Es ist halt irgendwie, es ist einfacher so. Du kannst dich voll aufs Lenken konzentrieren. Und das mag ich total. Und dann gibt es aber auch, wenn der Vibe nicht stimmt und man sozusagen zwei verschiedene Richtungen eigentlich von Anfang an will, dann wird es halt ein Problem. Und dann wird es auch sehr schnell sehr anstrengend. Und das hatte ich so in ein, zwei so Writing-Sessions manchmal, dass man dann gemerkt hat, man muss dann schon von vornherein irgendwie festlegen, wo will man hin und dann auch im besten Fall da auch beide dahinter stehen, ansonsten
wird es halt Käse. Ja, aber weißt du, was ist das Schlimmste, Breed, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man dann halt irgendwie keinen geilen Beat macht, weißt du? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, ja, okay, weil jetzt, der Vibe kommt jetzt nicht auf, lass mal nochmal einen neuen probieren.
Ja, klar, sowas,
weißt voll. Du? Also, wenn man sich da nicht zu sehr verkrampft und halt, wie gesagt, sein Ego so ein bisschen zu Hause lässt, dann ist doch, und das ist echt voll schwierig auch, weißt du? Das ist echt super schwierig. Manchmal komme ich auch ins Kotzen und denke mir, ja, what the fuck, geht's noch? Ich bin auch noch hier, so. Weißt du? Was geht denn ab, so, weißt du? Willst du jetzt doch alleine den Beat machen oder so, ne? Aber weißt du, bei den Amis ist das ja auch total normal irgendwie. Ich weiß nicht, kennst du diesen Jetson Mate zufällig? Sagt dir das was?
Das sagt mal irgendwie der Name was, aber ich habe jetzt nichts im Ohr.
Der hat so, wenn du dir so Videos von dem anguckst, der, also Jetson Mate, was produziert, ich glaube so auch so DaBaby und so eine Geschichte,
ja, okay,
weißt du? Und der ist immer, wie heißt dieser andere Produzent, Nico oder sowas heißt der, glaube ich. Und wenn die zu zweit produzieren, so, dann wechseln die einfach alle 5 Minuten. Also einer geht ran, macht 5 Minuten irgendwas, dann geht der andere ran, macht 5 Minuten irgendwas und dann geht der andere wieder ran und macht 5 Minuten. Sie sind irgendwie wie so, die sagen gar nicht, der eine muss gar nicht sagen, macht, also weißt du, kann ich jetzt wieder ran, sondern der andere sagt immer automatisch so, ey, yo, ich habe jetzt die Hi-Hat und die 808 gemacht, mach du jetzt mal Dings, weißt du? So.
Ja. Das, also das
finde ich voll spannend, ja. fand ich voll schön, irgendwie so zu sehen, wie so natürlich sowas sein kann, weißt du? Und da habe ich auf jeden Fall auch meine Atzen, mit denen ich das so machen kann. Oder was halt auch einfach geht, so ist Carpet Patrol entstanden und so ist auch die Platte mit Fit Meller entstanden, dass ich dann halt meine MPC mitgebracht habe, weißt du? Und ich habe auf dieser MPC irgendwie so eine 80 Gigabyte Festplatte drauf, so alles mit irgendwelchen Samples und Drums voll und so. Und dann kann ich die wie so ein Instrument mitbringen.
Mhm.
Weißt du, dann synkt man die über MIDI und dann kannst du einfach dazu spielen.
Ja.
Weißt du, und dann nimmt man das auf. Zwischendurch wird es immer mal aufgenommen so und dann ist ziemlich einfach. Da muss nicht, weißt du, weil im Endeffekt kann ja nur einer die Maus bedienen, so, weißt du. Aber Es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch, also wenn, ich weiß nicht, welches Programm du benutzt, aber bei Ableton kann man halt linken. Dann kannst du so über, ich glaube, du brauchst nicht mal WLAN. Du brauchst einfach nur, ich weiß gar nicht, ich glaube, es geht über WLAN, aber du brauchst kein Internet. Also du musst einfach nur WLAN anmachen.
Mhm.
Dann läuft das, glaube ich, darüber. Also vielleicht liege ich auch falsch. Und dann kannst du linken und dann bist du einfach gesynkt. Und alles, was du machst, also egal, wo du abspielst oder welches Tempo oder was weiß ich, ist alles gesynkt. So.
Oh, wow.
Ja. Ich, dann du kannst, kannst du die einfach rüberdroppen. Also wenn du dann noch ein MacBook hast, dann kannst du die einfach airdroppen, deine Files. Weißt du?
Aber du hast quasi ein Mutterrechner und der andere ist quasi nur eine Art Fernbedienung.
Ja, aber es ist eigentlich ist völlig egal, wer der Mutterrechner ist.
Weißt du? Aber... Also du hast mich vorhin auf jeden Fall getriggert, als du von dieser, von dem sich häutenden Chamäleon gesprochen hast. Häuten sich Chamäleons überhaupt? Nee, was häuten sich?
Chamäleon meinte ich nicht, aber Schlangen eigentlich.
Eine Schlange häutet sich.
Also, keine Ahnung, ob sich Chamäleons häuten.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Es ist jetzt mir irgendwie gerade irgendwie so, egal. Aber du hast vom Häuten gesprochen und hast dann gesagt, ja, und immer mal eine neue DAW. Und wir hatten das Thema schon öfters im Podcast. Ich bin ja so ein alter Cubase-Nutzer.
Ah, okay.
Und hab so echt schon ganz lange immer vor mir so dieses, okay, ich muss jetzt in diese Ableton-Welt auch mal rein. Und irgendwie gab es aber immer noch keinen Moment, wo ich die Zeit so für mich gefunden habe. Weil immer ist irgendein Projekt, was ganz schnell fertig werden muss oder was, so, ne? Und dann denkt man so, oh nee, jetzt kann ich mal so. Aber und jetzt...
Pass auf, der Moment kommt jetzt, der Moment kommt jetzt. Ich sage dir, was mich überzeugt hat, ja.
Aber das, was du gerade gesagt hast, hat mich schon krass überzeugt auch.
Ja, pass auf, ich sag dir jetzt das, was mich damit überzeugt hat. Und zwar, ich war ja bei Logic relativ lange da drin, dann so vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, war ich mit KZ im Studio und Joe war auch gerade da. Oder wir haben mit Joe telefoniert, egal, Joe von Drunken Masters auf jeden Fall. Mhm. Und der meinte, der ist nämlich auch von Logic zu Ableton geswitcht. So. Und der meinte nur so, ich wünschte einfach nur, ich hätte früher geswitcht. Das meinte er so. Ich wünschte einfach nur, ich wäre schon viel früher gewechselt zu Ableton. So. Und das war der Moment, wo ich so, ah, okay, fuck, ja. Okay, dann probierst du das jetzt mal aus. Und der nächste Punkt, der dich überzeugen wird, ist, den ersten Beat, den ich gemacht habe, der war fire. Und ich hatte überhaupt keine Probleme damit, mich da irgendwie reinzufuchsen. Klar, das dauert am Anfang ein bisschen. Du bist dann vielleicht mal genervt, dass du das nicht weißt oder das nicht weißt. Aber es ist so intuitiv, es geht so schnell von der Hand. Also diese ganzen nervigen Sachen, die jetzt bei Logic oder anderen Programmen, wo ich mir immer denke, so, ey, okay, ich weiß, ihr Nerds wollt alles Mögliche einstellen und sowas und hier geht es einfach so automatisch, weißt du? So, das hat mich, also, das war super angenehm. Und dazu kommt noch, dass Ableton so ein bisschen auch wie Sony Acid aufgebaut ist, sag ich schon.
Okay.
Also es ist da auf jeden Fall, hat mich dann daran, aber Sony Acid war ich schon ganz, ganz lange raus, deswegen, aber es hat mich so ein bisschen daran auch erinnert. Aber es ist so einfach, dieses Ableton ist so einfach und es hat echt viele, viele Vorteile, finde ich. Also vor allem, um schnell was zu kreieren, klar, wenn du jetzt irgendwie Pro Tools oder irgendwas, weißt du, für irgendwelche Aufnahmesessions oder so, ist wahrscheinlich da besser, um irgendwelche Sachen zu mixen und zu mastern und so. Aber ich kenne auch ganz viele Leute, die in Ableton mixen und mastern und so. Also ich kann es dir nur mal empfehlen. So, probier es einfach mal aus. Gib dir mal einen Monat Zeit und probier es mal aus.
This episode is sponsored by Ableton. Give me my money, bitches.
Probier es mal aus.
Nein, auf jeden Fall. Also ich weiß, ganz viele arbeiten ja irgendwie damit und ich weiß, dass das auf jeden Fall ein anderer Ansatz ist und das allein deswegen will ich das probieren. Aber wie gesagt, bis jetzt kam immer irgendwas, was dann irgendwie mich wieder davon abgehalten hat. Aber ich werde das auf jeden Fall tun.
Denk
und werde euch
Worte.
Und
Denk
werde euch genau, ich werde euch hier informieren, wenn ich es mal ausprobiert habe und meinen ersten Beat. Also ich habe auch schon mit Ableton Platten produziert. Wir haben zum Beispiel die Dippin-Platte mit Schuko haben wir zum Großteil mit Ableton produziert. Aber da war ich halt bei Schuko und Schuko hat halt mit Ableton gearbeitet. Und ich war sozusagen der Co-Pilot, der an den Instrumenten saß und Sachen gezockt hat. Und ich war halt nicht derjenige, der die Arrangements gemacht hat. Aber also
sag mal, ist Schuko nicht auf dem neuen Kanye West Album drauf?
Yes,
oder
sir,
was?
Yes, sir. Yeah,
what the fuck, Alter. Das ist auch crazy. Ja.
Pure Souls heißt die Nummer. Krasse Nummer, hat er zusammen gemacht mit Basti Völkel. Und ja, also Da passiert auf jeden Fall auch gerade eine Menge. Wir müssen auch mal wieder zusammen eine Folge machen und mal so erzählen, was wir da gerade so gucken, was der Cook-up gerade ist. Aber auf jeden Fall krass. Die ist auch schon, Platte ist auch schon Gold gegangen in Amerika. Das heißt, der hat dann bald eine Kanye-Goldene bei sich hängen. Das ist schon Porno, ein bisschen.
Das ist schon soft.
Das ist schon
In
sehr
Berlin hätte man damals gesagt, das ist schon eine softe Nummer.
Andere Frage, kurze Antwort. Setup hast du schon gesagt. Ansonsten, analog oder digital?
Schon digital eher, würde ich sagen, ja.
Okay.
Ja, wie gesagt, früher war es eher so analog für, aber jetzt ist es irgendwie immer mehr digital geworden, weil ich irgendwie einfach oft mit meinem, ich mag so dieses kleine Setup, dass ich einfach meine Soundkarte habe, meinen Laptop und dann noch ein kleines billiges Mikro, weißt du, das beste, billigste Mikro mit einem kleinen Ständer dazu und dann kann ich in jede fucking Airbnb-Wohnung gehen. Zu egal wem, in irgendein Hotel, nach Hause oder irgendwo mein Setup aufbauen mit einer kleinen JBL-Box und dann können wir da Mucke machen. So, weißt du, das feiere ich eigentlich am meisten, dass man irgendwo zusammen hingeht. Also, wenn man jetzt nicht bei mir im Studio ist, weißt du? Bei mir im Studio, ich habe in Berlin noch ein ordentliches Studio mit geilen Boxen und alles, wo ich dann alles mal schön fertig machen kann. Aber so dieses Kreieren, ich feiere das einfach voll oft, wenn man sich irgendwo in irgendeine kleine Datscha irgendwo einschließt oder eine geile Airbnb-Wohnung. Hier in Amsterdam kommen voll viele Leute mal vorbei und dann hängt man in einer Airbnb-Wohnung ab und macht einfach in der Küche Beats, weißt du?
Ja.
Und deswegen, wenn ich da jedes Mal meinen ganzen analogen Park da auffahren würde, das wäre einfach verrückt.
Ja. Ich finde halt, bin ich voll bei dir mit so einem bewegbaren Setup. Ich liebe es halt trotzdem, in so einem analogen Park irgendwie zu arbeiten, weil das ist halt dann wieder der Spieltrieb, ne? So, also es ist halt so rumfummeln, ja, irgendwie an Sachen fummeln.
Ich feiere das auch voll oft, wenn ich dann zum Beispiel zu Freunden gehe oder sowas, weißt du, und die dann da viel rumstehen haben oder mit bestimmten Künstlern, mit denen ich arbeite, zum Beispiel mit Wandel oder sowas, weißt du? So ein Sänger aus Wien und der auch alles spielen kann und weißt du, da steht dann alles rum. Da spielen wir dann Drums ein und dann wird ein Bass eingespielt, dann werden irgendwelche, der hat einen echten Rhodes da stehen, dann werden echte Rhodes eingespielt und sowas, weißt du? Und das feiere ich auch total ab. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was man machen will.
Ja, klar. Komposition oder Sounddesign?
Erklär mal ein bisschen, was du da genau meinst.
Na, was ist sozusagen für dich, was ist wichtiger? Wo setzt du mehr Zeit rein? In die, wenn du jetzt Sachen einspielst oder das richtige Sample zu finden, wie auch immer, das oder dann das Mixen, das Bearbeiten des Sounds, was ist das? Also, ist die Melodie King oder ist der Sound, der die Melodie spielt, King? Sozusagen.
Es ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil ich meine, natürlich ist die Melodie erstmal King, weil ohne die Melodie, also du kannst nichts designen, wenn du keine Melodie hast, sozusagen. Ne? Und dazu kommt, dass ich halt nicht so der krasse SAE-Professor bin, der halt irgendwie jedes scheiß Plugin, also weißt du, ich bin einfach nicht so der krasse Sound-Nerd. Aber ich habe halt ein gutes Ohr, würde ich sagen. Oder ich habe halt ein bestimmtes Ohr für Sachen so. Deswegen, ich würde es eigentlich so ziemlich 50-50 irgendwie ansetzen. Was aber jetzt sich über die Zeit ein bisschen geändert hat. Also ich glaube, ich bin halt dadurch, dass ich am Anfang nicht so viel Ahnung hatte vom Mixen und die Mixes immer sehr dumpf klangen oder so. Also weißt du, kennst du diese, die Jay Dilla Tapes und so, weißt du? Ja. Also die Beats, die er gemacht hat, bevor die ins Mixen und ins Mastering gegangen sind, so, da klangen die echt gruselig, weißt du? Klangen richtig dumpf und stumpf und so und da ist ganz viel dann später noch passiert, ne? Und so war ich eigentlich auch immer eher drauf. So, ich mache den Beat und das Mixen und so, das kriegen wir dann alles, das machen wir dann alles später noch. Ne?
Ja.
Und mittlerweile mixe ich eigentlich meine Platten, die ich jetzt so mache, eigentlich alle selber, weißt du? Und
meinst du, es ist quasi auch so ein Parallelprozess, der während des Beats machen sozusagen schon entsteht? Ja.
Und es gibt auch viel, viel mehr Möglichkeiten heutzutage, glaube ich. Viel geilere Plugins und viel. Man kann halt auch. Ja, YouTube ist halt auch irgendwie King, weißt du. Du kannst, also, das finde ich ist auch noch so ein Problem. So, was ich voll oft mitkriege mit, von meinen jüngeren Produzenten, Homies und so. Oder insgesamt von der jüngeren Generation, auch die Rapper, die erwarten dann immer, dass man so alles kann. Weißt du, was ich meine? Und dass alles funktioniert, weil die teilweise schon alles können. Weißt du, was ich meine? Also, oder andersrum gesagt, Rapper früher hatten gar keine Ahnung von Engineering und sowas. Mhm. Heutzutage habe ich das Gefühl, die Hälfte der Rapper weiß, wie man Beats macht und wie man mixt, wie man sich aufnimmt, wie man Stimmen bearbeitet, wie man Stimmen schneidet, wie Autotune funktioniert, alles, weißt du, was ich meine? Die wissen eigentlich alles, weil die auch ganz genau wissen, was die wollen.
Ja.
Weißt du? Und dadurch ist es manchmal so ein bisschen, habe ich manchmal, finde ich, muss man manche Leute manchmal so ein bisschen bremsen, weil die so denken, ja, man muss irgendwie alles jetzt können, so, nur weil es zu jedem Scheiß ein YouTube-Tutorial gibt, so. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Es ist einfach, aber gleichzeitig auch herausfordernd. Ne? Es ist einfacher geworden, an die Information zu kommen, aber man muss natürlich dann auch viel mehr Information aufnehmen und kann sozusagen nicht mehr sich auf eine Sache konzentrieren und sagen, okay, das ist meine Kernkompetenz. Für die andere Kernkompetenz gibt es in jedem Fall einen Mixer. Ich meine, wenn wir jetzt einfach mal nur 20 Jahre zurückgehen, ja, ich lese gerade ein cooles Buch von Bruce Swadian, das ist der Engineer und Recording, Mixing und Recording Engineer von so Platten wie Thriller und Bad und Off the Wall und also alle möglichen Jackson-Platten und ganz, ganz viele andere Sachen. Und wenn du dir das so reinziehst, wie die quasi damals aufnehmen mussten und wie viele Leute da involviert waren in so einen Prozess, ja, also dass selbst der Recording-Engineer, also dass es völlig klar war, dass du als Quincy Jones nicht hingehst und eine Platte mischt, weil du dann dafür auch logischerweise die Aufnahmen hättest machen müssen, weil du wissen musst, okay, auf welchen dieser vier Bandmaschinen, die wir miteinander gesynkt haben, sind denn jetzt welche Aufnahmen eigentlich drauf? Und also so verrückt, dass er teilweise dann, das können sich ja Kids heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man dann irgendwie gesagt hat, okay, wir haben jetzt die Drums hier aufgenommen, aber ich lasse jetzt die Drums nicht die ganze Zeit laufen, während der den Bass dazu aufnimmt oder die Vocals, weil wenn ich die jetzt irgendwie 100 Mal laufen lasse, dann zerschleißt es mir das Band und die Transienten gehen weg. Also mache ich erstmal einen schnellen Mixdown, muss das dann irgendwo safen, diese Copy, und nehme die und muss ja dann irgendwann wieder auf diese Spuren zugreifen beim Endmix und so, ne? Und dann hast du da einfach einen logistischen Aufwand veranstaltet, der quasi für Kids heutzutage überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Und damals war es ganz klar, dass es halt dass es sozusagen Teilungen gibt in den jeweiligen Jobs. Und jetzt mit dem Siegeszug des Digitalen fällt das natürlich alles weg, aber man muss ja trotzdem die grundsätzliche Philosophie, die dahinter steht, musst du ja trotzdem verstehen. Du musst ja trotzdem verstehen, wie die Mischpulte in der Verkabelung grundsätzlich funktionieren. Auch in deiner DAW musst du das schnallen. Und also das heißt, es ist einfacher geworden, aber es ist auch ein bisschen was dadurch vielleicht auch in der Kunst hier und da verloren gegangen manchmal. Und ich finde es total spannend, wenn man sich sozusagen dann auch dort probiert zu besinnen, wie haben die das damals gemacht? Und da kommt man manchmal dann auf Sachen und auch auf Sounds und auf Aufnahmen, also schon alleine mit Mikrofonierungstechnik und sowas, die du halt mit dem, ich sag mal, mit dem einfachen Laptop-Mic-Setup halt gar nicht hinbekommst. So, ne? Und das finde ich dann auch spannend, wenn man so diese Sachen auch probiert. Und das ist auch sehr challenging, ja, weil man dann alles kann muss, wie du quasi sagst. Aber ich finde es auch okay, sich dann zu sagen, ey, ich bin nicht der allerbeste Keyboard-Spieler. Ich kann eine Idee festhalten, aber wenn ich das und das Bestimmte möchte, ja, wenn ich halt möchte, dass es irgendwie klingt wie aus den 70ern, dann hat das halt immer ein krasser Keyboarder eingespielt. Wenn du einen Sound haben willst, der klingt wie aus 2015, dann kannst du das auch selber spielen, weil das im Zweifel wahrscheinlich auch irgendein Kid vor seinem MIDI-Keyboard gespielt hat. Und dann ist das auch ausreichend, weil das ist halt der Sound. Und das finde ich witzig, dass sich diese Sounds so immer auch mit der Technologie entwickeln und mit den Leuten, die sie dann machen und mit deren Skillset im Prinzip, dass das dann halt das Moderne ist. Und heutzutage ist das für mich, denke ich, das größte Skillset, was diese junge Generation hat. Ist jetzt, also im Durchschnitt, es gibt natürlich immer Ausnahmen, die so und so, aber deren größtes Skillset ist tatsächlich diese Bedienung der digitalen Technik, diese Bedienung von diesen ganzen Plugins, darüber sozusagen Soundtexturen zu erschaffen, die einen gewissen Vibe haben, die irgendwie anders klingen als all das, was irgendwie in den 90ern, 80ern, 70ern, 2010ern rausgekommen ist, diese Soundtexturen heute mit diesen ganzen Bandemulationen, diese ganzen wabernden Sounds und alles ist irgendwie so wischiwaschi und so, das ist ja alles etwas, das gab es früher so nicht. Und das ist, glaube ich, so der Skill dieser Entwicklung, dass man einfach aus einem einfachen, ich sag mal, Klaviersound, drei Akkorde, etwas tut und baut, was irgendwie noch krasser ist als das, was man in den 90ern mit einer MPC machen konnte. Da konnte man auch schon viel verfremden, aber jetzt wird halt noch mehr verfremdet. Und ich glaube, das ist ein geiler, neuer, zusätzlicher Skill, der entwickelt wird. Aber ich finde es manchmal auch spannend, sozusagen diese Oldschool-Skills auch dort zu bringen. Und wenn du das dann miteinander kombinierst, dann wird es halt, finde ich, immer super spannend.
So. Ja, und also noch ein Punkt dazu. Ich finde es auch irgendwie wichtig, so ein bisschen die Source so zu behalten, so ein bisschen, weißt du? Also ein bisschen die Tricks auch noch für sich zu behalten. Ich habe das Gefühl auch, dass es oft so ein bisschen an Magie verliert, wenn jetzt plötzlich dein Lieblingsproduzent auf Twitch dir zeigt, wie er die Beats eigentlich macht. Und dann denkst du dir so, ja, okay, eigentlich das, was du schon vorher wusstest, er benutzt auch nur ein Programm, hat Drums und oder ist ich meine, weißt du, was ich meine so? Aber wenn du dann halt irgendwie, ja, Monte Booker Beats finde ich super krass, dann gucke ich mir das auf Twitch an und denke mir, ja, ist schon krass, ja, aber es hat so irgendwie dann doch für mich schon wieder so 50% an Charme dann verloren, wenn, weißt du, wenn ich dann irgendwie sehe, wie er es macht, so, weißt du? Und das ist irgendwie, ja. Und dann kommt halt noch dazu, wenn du halt, kannst ja heutzutage halt auch alles, du kriegst ja auch alles. Jeder macht, also ist auch super interessant. Mixed by Ali macht auch auf Twitch und zeigt dir, wie er, der Mixing-Engineer von Kendrick und zeigt dir, was er da macht. Ich meine, das ist doch eigentlich voll krass, was es da für Möglichkeiten gibt, Wissen sich irgendwie anzueignen und so. Und weißt du, dann kannst du dir die irgendwo im Netz die Vocal Chain von Young Thug runterladen, weil in irgendeinem Livestream mal der Mixing Engineer von Young Thug die bereitgestellt hat oder sowas, weißt du? Dann haben aber alle die Chain von Young Thug oder sowas.
Ja, das bringt ja auch gar nichts. Also das ist ja so ein bisschen das, ich weiß, was du meinst, aber am Ende bringt dir das nichts, weil die Vocal Chain von Young Thug klingt halt so, weil Young Thug da rein singt. Und auch die wird von Song zu Song leicht anders sein. Und wenn du da rein singst, dann, oder wer auch immer da rein singt, dann klingt die halt einfach im Zweifel totale Scheiße, weil du ganz andere Resonanzen in der Stimme hast. Also das ist ja so, das ist so ein bisschen dieser...
Müsste man mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da rein singe.
Naja, du wirst irgendwie so eine ähnliche Färbung wahrscheinlich haben, aber es wird am Ende nicht so klingen wie Young Thug. Und das ist ja auch der Punkt, was das Netz dir suggeriert, dass du im Prinzip, dass es für alles so einen Cheatcode gibt, ja, das ist so, was du meintest mit die Source nicht verraten und so, aber das Ding ist, du wirst niemals, du kannst ja 10 Stunden Mixed by Ali angucken, du wirst inspiriert sein, du wirst Sachen probieren, aber der macht ja auch nichts nach einer Schablone, sondern der macht das immer so, wie er das halt hört und fühlt, und wenn er an der ist deswegen so gut, weil er gelernt hat, weil er mit den Geräten gearbeitet hat, weil er weiß, okay, was passiert, was für einen Sound habe ich da jetzt und was stört mich da dran, was will ich ändern und welches Gerät benutze ich dafür? Und dann sagt er, okay, ich habe jetzt hier auf das Piano, habe ich jetzt den, keine Ahnung, den Teletronics draufgelegt, Da habe ich noch den Reverb Valhalla halt draufgelegt, weil blablabla. Und dann denkst du, ah, okay, auf alle Pianos mache ich jetzt immer die zwei Sachen drauf. So, das ist aber völliger, ja, ja. Müll, das ist völliger Müll, völliger Quatsch. Es kann sogar dasselbe Piano sein, aber in einem anderen Song macht er was ganz anderes damit. Also das heißt, du wirst kein Mixed by Ali werden, wenn du nicht diese ganzen Basics dir draufziehst. Und die erzählt dir nicht. Der erzählt dir nicht, wie das funktioniert. Also wie ein Kompressor klingt und wie klingt ein Voltage-Controlled Kompressor gegenüber einer anderen Art von Kompressor. Ne? Also das erklärt er dir ja nicht. Das ist aber die eigentliche Soße, die du wissen musst, die Secret Sauce, damit du dann entscheiden kannst, was du tust. Und das braucht viel Zeit und viel Arbeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe zum Beispiel diese Woche einen Tweet of the Week. Es gibt so einen Tweet of the Week. Und da habe ich mir ein lustiges Video von YouTube. Und zwar heißt das, du kennst sicherlich die Werbung von dem Unison MIDI Chord Pack. Hey man, und dann ist dieser Typ, der davor sitzt und immer so, kommen so vier Akkorde und dann ist so, wow, oh, yeah, Also das ist so die penetranteste Werbung, die du auf YouTube sehen kannst, wenn du irgendwas mit Produzenten-Tutorials...
Nach dem Drip-Plugin.
Und das Drip-Plugin ist auch noch das, genau so. Und da gibt es auf jeden Fall ein super cooles, lustiges Video, das heißt Unison MIDI Chord Pack, A Laughable Sales Pitch on YouTube. Zieht euch das mal rein. Das ist super lustig. Der Typ nimmt das komplett auseinander, was das für ein schwachsinniges Produkt ist, was sie da verkaufen. So, und er macht so seine eigene Werbung, nimmt die so voll auf die Schippe und es ist sehr lustig. Und kauft euch bitte nicht das Unison MIDI Chord Pack für, weiß ich nicht, kostet 70 Euro oder so. Alter, da sind einfach nur Akkorde drin, die kriegst du aus jeder DAW raus. So, das ist einfach richtig krasser Rip-Off. Und das ist auch so ein Beispiel für diese Suggestion, es wäre alles im Netz. Es ist viel, viel mehr im Netz und man kann sich super geil inspirieren lassen. Und das ging alles vor 10 Jahren nicht. Bei egal, was du machen willst, ja, wenn ich morgen einen Kickflip lernen will auf dem Skateboard, dann musste ich früher halt irgendwie zum Skatepark, musste jemanden fragen und der hat mir das gezeigt. Heute kann ich das irgendwie einfach eingeben und dann ist da irgendwie aufgezeichnet, okay, da muss der Fuß so lang, so bab, in 1000 ja. Zeitlupen. Das gilt für alles. So, ne? Wenn ich mein Haus renovieren will, dann kann ich mir angucken, wie ich die Fenster einbaue, so, wenn ich Bock habe. Aber ich muss sie am Ende immer noch einbauen. So, ne? Das YouTube-Ding baut es mir nicht ein und das erklärt mir auch nicht, dass mein Fenster da jetzt nicht genauso reinpasst.
Ja, okay. Ich meine, du, das sind jetzt auch so handwerkliche Sachen so, ne? Und so Skill-Sachen. Ne? Aber was ich eigentlich auch, wo ich halt problematisch finde, ist, wenn es so in die Kreativität so überschwappt, weißt du? Und wenn dann die Leute halt denken, ja, das muss man jetzt so machen, weil das habe ich irgendwo oft, weißt du, das habe ich irgendwo gesehen, ja, dass man das jetzt so machen muss und ja, so, ne? Und das ist dann für mich auch irgendwie nicht mehr so richtig, ja, Hip-Hop oder nicht mehr so richtig kreativ einfach, weißt du? Weil es geht doch eigentlich darum, dass du etwas anders machst, als wie man es macht. Ja. Weil wenn man es einfach nur macht, wie man es so macht, dann erstens beitest du und zweitens machst du es dann genauso wie jemand anders, so, weißt ja, du? Und zumindest sollte man irgendwie versuchen, das ein bisschen anders zu machen oder irgendwie seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und nur dann kannst du doch irgendwie so ein bisschen auch herausstechen aus dieser ganzen anderen Suppe, so, weißt du? Und das ist einfach, das finde ich so ein bisschen schwierig auch, dass sich voll viele Leute davon so krass beeindrucken lassen, was man zu tun hat, um gut zu sein, damit es am Ende das Prädikat gut bekommt oder um erfolgreich zu sein. Und wir haben zum Glück gar nicht über Spotify geredet, also, aber das wäre dann sozusagen die nächste Dose, die man da aufmachen könnte. Ja, also wie viele Leute sich anbiedern, um, weiß ich auch nicht, um gut zu sein, angeblich gut zu sein, weil man sagt, so ist man gut oder irgendwie sowas, weißt du? Ich finde es viel geiler, wenn die Leute irgendwie anders sind und off sind und ich irgendwas höre, was ich noch nie gehört habe und mir denke so, yo, what, warum macht er, so macht man das doch nicht, was ist das für eine crazy geile Musik, weißt du?
Ja,
so,
ja, voll. Ich glaube, das ist aber auch kein neues Thema und das hat mit Streaming gar nicht so viel zu tun. Das ist etwas, was schon immer so war, dass man halt Musik bewertet anhand von Erfolg. Und Erfolg ist kommerzieller Erfolg und Erfolg ist und kommerzieller Erfolg bedeutet, die Masse hört es und die Masse hört immer das, was ihnen, was sie sozusagen, zu dem sie den Zugang bekommen, also was ihnen auch gezeigt wird und was sie halt hören. Und das folgt also immer Trends und Trends bedeuten, dass etwas den Ton angibt und alle anderen machen das ähnlich nach. So, das ist also sozusagen, und damit macht man dann Erfolg. Und das ist aber diesen Musikbusiness einfach immanent. Das gehört dazu, weil das ist ein Business. Es geht darum, Geld zu verdienen. Eine Plattenfirma interessiert sich, also zumindest eine große Major-Plattenfirma interessiert sich eigentlich, wenn sie ganz ehrlich ist, nicht dafür, den nächsten großen musikalischen Durchbruch zu erringen, sondern sie interessieren sich dafür, wie können wir möglichst viel Umsatz machen und möglichst sicher viel Umsatz machen. Ja. Also machen
aber
sie das, was funktioniert.
Ich rede nicht mal vom Mainstream. Ich rede selbst von diesen ganzen Underground-Künstlern, die auch alle die gleiche Mucke machen, gefühlt, so, weißt du? Und dann muss ich irgendwie... Ja, dann muss ich irgendwie an so einen, Kendrick oder sowas denken, weißt du, was der für eine Platten macht und der hat trotzdem Erfolg, aber es ist trotzdem nichts, was man irgendwie vergleichen kann mit irgendwelchen anderen Sachen, so, weißt du, also diese...
Ja, ich glaube, dass...
Super jazzy teilweise und super verrückte, unterschiedliche Songs und viel zu komplex eigentlich, um im Mainstream zu sein, weißt du? Und viel zu deep und viel zu kryptisch teilweise auch und so, weißt du? Und das ist irgendwie...
Ja, aber das ist auch nie
anders
gewesen.
Das ist dann einzigartig. Das ist ein einzigartiger Künstler. Oder Prince oder sowas, weißt du? Das sind einzigartige Künstler, die einen eigenen Style haben so und der nichts mit irgendwas anderem zu tun hat und sich nicht irgendwo, klar, gibt es auch Zitate und sowas von aktuellen Sachen, aber die versuchen ihren eigenen Film zu machen, so, weißt du, und die Sachen interessieren mich irgendwie, das finde ich interessant so, das, und da, um wieder zum Anfang zurückzukommen, so, dass ich versuche eigentlich nur das zu machen, was ich selber auch irgendwie, was ich selber interessant finde, was ich selber gerne hören würde.
Ja. Da kann man nichts hinzufügen.
Ob einem das dann gelingt, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ist, wahrscheinlich dann hören sich die Leute die Sachen an und sagen so, es klingt ja alles wie XY.
Das ist ja sowieso immer ein subjektiver Punkt. Klar. Aber es geht ja darum, mit welchem Ansatz man daran geht und welche Wege man einschlägt oder halt auch nicht, ja, die vielleicht erfolgsversprechend sind und man sie dann vielleicht trotzdem den eher weniger erfolgsversprechenden Weg einschlägt und dann manchmal damit vielleicht sogar mehr Erfolg hat als mit dem ersten Weg.
Genau, und vielleicht noch dazu, also zu meinem Tape auch nochmal, weißt du, ich habe eben gerade bei diesem Tape nicht versucht, die Welt neu zu erfinden oder außerordentlich, jeder Song muss außerordentlich krass sein und außerordentlich kreativ oder sowas.
Ja, was ist das auch?
Was ist das auch, ne? Also, wenn man halt da in diesen Tunnel reingeht, verliert man sich auch irgendwann. Ne?
Dann wird's so verkopft, dann wird's auch ganz schnell so ganz verkopfter Kram, der irgendwie so, irgendwie anders klingt. Das ist zum Beispiel was, wenn mir das passiert, dann bin ich super sauer auf mich, wenn ich so merke, dass ich so einen Song vor die Wand gefahren habe, weil ich ihn probiert habe, zu special zu machen. Und dann merke, das ist einfach so ein verkopftes Ding, wo ich die einzelnen Elemente die ganze Zeit merke, was sie wollen, aber ich merke, irgendwie fügt sich das nicht zusammen, weil ich irgendwie zu verrückt sein wollte. Und ich glaube, das ist auch nicht der richtige Ansatz, sondern du musst halt dein eigenes Hören schärfen und alle diese Musiker, die du genannt hast, ob ein Kendrick oder so, auch die zitieren andere Musiker und auch die, die sind halt nur so clever, dass man, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt aktuellen Sound, sich sozusagen nicht bei dem zitiert, der genau das schon tut, sondern halt guckt, etwas zu machen, was entweder aus einer ganz anderen Zeit kommt oder sich dessen zu bedienen oder aus einem ganz anderen Genre ist. Und dann passieren halt Melting Pots, ja, also Schmelztiegel und Verschmelzungen. Die können immer interessant sein. Und dann kommt neue Technik. Und wenn neue Technik auf den Markt kommt, gibt es auch meistens nochmal eine Bewegung in der Musik. Also als Autotune rauskommt, auch rauskam, das hat die Musikindustrie gar nicht mal unbedingt nur vom Sound verändert, dass der Gesangssound anders klingt, sondern es hat vor allen Dingen die Industrie insofern verändert, dass plötzlich Leute zu Stars geworden sind und in das Musikbusiness reinkommen, die eigentlich vielleicht
gar nicht singen können
und vielleicht auch niemals in diese Industrie reingekommen wären und es jetzt plötzlich schaffen und aber ja auch mit einer anderen musikalischen Herangehensweise vielleicht dort reinkommen, weil sie andere musikalische Sachen vorher gehört haben, als vielleicht die Leute, die krass gut singen konnten, weil die halt vielleicht auch nur krasse Sänger gehört haben. Und die haben eine ganz andere Inspirationsquelle. Und das deswegen ist, glaube ich, nichts so entscheidend für die Weiterentwicklung von Musik wie Technologie, Musiktechnologie. So, das war schon immer so. Das hörst du auch in jeder Epoche. Also selbst wenn du jetzt Prince nennst, dann hörst du einen Prince in den 80ern und auch der hat dieselben Drum Machines benutzt wie alle anderen auch, weil die halt gerade raus waren und das Shit waren so. Ne? Und ja, genau. Lassen wir das so stehen. Wir wollten gucken, dass wir unter einer Stunde bleiben, haben es nicht ganz geschafft. Aber
Es ist dieser Nerd-Talk.
Ja, er geht immer ewig lang. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute fanden es genauso amüsant. Ich fand es echt cool. Und
für mich war es ein innerliches Blumenpflücken, kann ich dir nur sagen.
Ja, den habe ich auch manchmal, den innerlichen Blumenpflücker-Spruch. Das muss ich mir einen neuen überlegen. Wie auch immer. Ihr könnt auf jeden Fall uns weiter folgen auf Spotify, Instagram und eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Den ganzen Käse, ihr kennt das. Likes, Mikes, Dykes, Unison Podpack-mäßig. Gehe ich euch voll auf den Sack.
Vor allem folgt euren Lieblingskünstlern auf Instagram.
Genau.
Oder was heißt, folgt denen auf Instagram, folgt denen am besten auch auf Spotify und liked auch da die Sachen. Irgendwie, das hilft den Leuten wirklich krass so. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Leute supporten kann. Und ich rede gar nicht nur von mir, sondern ich rede eigentlich von allen möglichen Leuten.
Aber das Wichtigste wäre natürlich trotzdem, dass ihr
diesem Podcast.
Ach so, das auch. Aber für Talkie wäre das Wichtigste schon, dass ihr Talkie folgt. So ehrlich muss man dann schon sein. Aber man verpackt es halt, indem man sagt, aber folgt auch allen anderen, die ihr gut findet. Und das ist auch so voll cool.
Also, nee, aber wirklich, ey, ich kenne so viele Leute, die irgendwie abkacken und so unzufrieden sind irgendwie, weil diese ganzen scheiß Likes und Folgereien und so, das macht die Leute irgendwie, ja, also ich glaube, da ist ganz viel, wurde ganz viel Depressionen wurden da irgendwie kreiert von diesen ganzen Instagrams und ja, Spotifys.
Du darfst es halt nicht in deinen Wertekosmos für dich selber reinlassen, ja. Das ist halt
genau, und deswegen sage ich eigentlich, mir ist es eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht mir früher mal wichtig war. Aber ihr könnt auf jeden Fall, also weißt du, ihr es kostet ja nichts, irgendwie da mein Herz da zu lassen oder den Leuten zu folgen. Vor allem wenn ihr denen folgt, dann kriegt ihr auch mit, was die halt vielleicht für neue Musik machen und so, weißt du? Da finde ich, könnte man eigentlich noch ein bisschen mehr supporten. So
ja, also folgt Talky, folgt mir auf Instagram und macht uns zu glücklichen Menschen. In diesem Sinne. Holt uns aus unserem Jammertal hinaus und folgt uns. Also in diesem Sinne, gehabt euch wohl, Talky. Es war mir, jetzt kann ich dich nicht springen, es war mir ein Spaß, sondersgleichen wie in einen Pool aus Limonade zu springen. In diesem Sinne, ich wünsch euch allen noch einen schönen Tag. Bis später zur nächsten Folge Beats and Treats, der nördlichste Producer-Podcast im World Wide Web. Bis dahin. Ciao.
Peace.